jetzt gerade im Besuch sind, im Urlaub sind und über den Livestream zugucken oder die krank sind und zu Hause sind. Schöne Grüße an euch. Einige erinnern sich vielleicht noch sehr gerne an das Adventskonzert von vor 2 Jahren. Birgit, ich weiß mindestens, du erinnerst dich gerne daran zurück. Das war so eine kleine Inspiration, als du davon erzählt hast für die Einleitung. So ein Orchester mit einem Chor lebt davon, dass alle nach einer Richtschnur handeln. In so einem Orchester ist es ein Unding, dass die Bläser Jingle Bells spielen, die Streicher Stille Nacht, Heilige Nacht und der Chor singt irgendwas von Elvis Presley. Ja, es ist die Definition von einem Symphonieorchester, dass es symphonisch ist, dass es zusammenklingend ist. So ein Orchester kann uns ein Stück weit Herrlichkeit des Himmels hier auf der Erde präsentieren, wenn alle einzelnen Leute in dem Orchester auf den Dirigenten hören. Aber es kann auch unsere Ohren quälen, wenn es Querschläger gibt, die meinen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Nun, offensichtlich hat so ein Symphonieorchester sehr viele Parallelen mit der Gemeinde Gottes. Die Gemeinde kann uns ebenfalls ein Stück weit Herrlichkeit des Himmels hier auf der Erde präsentieren, wenn die unterschiedlichsten Leute auf das Haupt der Gemeinde hören und in harmonischer Einheit und Liebe wandeln. Und es kann unsere Herzen quälen, wenn es Querschläger gibt. Und nach allem, was wir bisher von Paulus über die Einheit der Gemeinde gelernt haben, dass wir alle von ein und demselben Gott erwählt und adoptiert sind, dass wir durch ein und dasselbe Blut Jesu Christi erkauft wurden und dass wir durch ein und denselben Heiligen Geist versiegelt wurden, wird Paulus uns heute sehr praktische Anwendungen geben und Anweisungen geben, wie wir diese Einheit in der Gemeinde ausleben sollen. Er wird uns Anweisungen dazu geben, wie wir als Gemeinde ein wunderbares und schön klingendes Symphonieorchester werden. Dieses geistliche Leben, welches von Gott in uns gewirkt wurde, soll in unserem Leben sichtbar werden. Geistliches Leben hat immer Auswirkungen. Wenn Menschen aus dem Reich der Finsternis herausgerissen werden und in das Reich Gottes versetzt werden, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Und genau das meinte unser Herr, als er gesagt hat, nicht ihr habt mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und dazu bestimmt, dass ihr viel Frucht bringt. Das meinte unser Herr, als er das Gleichnis vom 6-fachen Ackerboden gebracht hat. 3 Böden bringen keine Frucht, 3 Böden bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Genau das meinte unser Herr, als er gesagt hat, so bringt jeder gute Baum gute Frucht und jeder faule Baum faule Frucht. Geistliches Leben hat Auswirkungen. Und wenn ihr euch an die letzte Predigt aus Epheser 4, 17 bis 24 erinnert, dann habt ihr vielleicht noch vor Augen, was Paulus sein Argument ist, warum wir nicht so wandeln sollen wie die Nation. Paulus hat die Epheser daran erinnert, dass ihr von Neuem geboren seid. Anders als die Nationen, die verfinstert am Verstand, in Eitelkeit oder Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln, die entfremdet dem Leben Gottes sind, und sich deshalb selbst der Begierden hingegeben haben, haben sie, die Epheser, den Christus kennengelernt, und zwar indem sie den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angelegt haben. Was dafür steht, dass sie der Sünde gestorben und Christus auferstanden worden sind. Sie sind von Neuem geboren. Und diese Wiedergeburt soll Auswirkungen auf dein Leben hier auf der Erde haben. Und das ist es, was Paulus ab Epheser 4, Vers 25 bis zum Ende seines Buches beschreibt. Kurz vorweg, diese Predigt heute wird eine Arbeitspredigt. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich will euch Mut machen, schaut in die Bibel und ihr werdet den größten Nutzen daraus ziehen. Weil, wenn ihr all diese Verse lest, von Epheser 4, Vers 25 bis zum Ende des Briefes, dann fällt auf, dass Paulus 5 essentielle Bereiche unseres Lebens anspricht, wie wir ausgehend von dieser wunderbaren Erlösung in diesem neuen Leben leben sollen. Und das Erste, was wir uns heute anschauen, ist, dass es Auswirkungen darauf hat, wie du in der Gemeinde lebst. Das sind die Verse aus Kapitel 4, Vers 25 bis Kapitel 5, Vers 2. Dann hat es Auswirkungen darauf, wie du vor der Welt lebst. Ja, du lebst nicht mehr in Gleichheit mit der Welt, sondern abgesondert, weil du in Gottes Familie adoptiert wurdest. Das sind die Verse aus Kapitel 5, Vers 3 bis 21. Es hat Auswirkungen auf dein Ehe- und Familienleben. Das ist Kapitel 5, Vers 22 bis 6, Vers 4. Es hat Auswirkungen auf dein Arbeitsleben, was er in Kapitel 6, Vers 5 bis 9 beschreibt. Es hat Auswirkungen darauf, wie du im Kampf gegen die finsteren Mächte dieser Welt lebst. Die Waffenrüstung in Kapitel 6. Gemeinde, Welt, Familie, Arbeit und der geistliche Kampf. Das sind die allumfassenden Lebensbereiche, in denen wir als Kinder Gottes leben. Und Paulus gibt uns für jeden Bereich Anweisungen, wie wir nun leben sollen, kommend von dieser wunderbaren Errettung, was er in Kapitel 1 bis 4 beschrieben hat. Das sage ich bewusst so, weil ich habe das auch irgendwo später in meinem Skript stehen, aber ich sage das jetzt vorweg. Bitte vergesst heute nicht, dass die 16 anderen Predigten aus Epheser nur Gnade waren. Heute ist Anwendung, ausgehend von der Gnade. Heute fangen wir an mit den Anweisungen für dein Leben in der Gemeinde. Epheser 4, Vers 25 bis 5, Vers 2. Ihr könnt den Text gerne mitlesen. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt, aber sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Einheit praktisch in der Gemeinde. So lautet der Titel der Predigt heute. Paulus gibt uns hier in diesem Text 7 Anweisungen, und fasst das dann in Kapitel 5, Vers 1 und 2 damit zusammen, dass wir in Liebe wandeln sollen und dass wir so Nachahmer Gottes sein sollen. Und diese 7 Anwendungen, wir sollen Wahrheit reden, wir sollen nicht sündigen, wenn wir zornig sind und dem Teufel keinen Raum geben, wir sollen arbeiten und nicht mehr stehlen, wir sollen kein faules Wort reden, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, wir sollen negative Eigenschaften ablegen, wir sollen positive Eigenschaften ablegen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Micha, das sind ja alles Dinge, die wir nicht nur in der Gemeinde tun sollen, sondern überall. Richtig. Natürlich sollen wir überall Wahrheit reden. Natürlich sollen wir nirgendwo ein faules Wort reden. Natürlich gelten all diese Merkmale nicht nur in der Gemeinde, sondern auch dem Wandel in der Welt. Und dennoch, das müssen wir heute einfach anerkennen und annehmen. Dennoch legt Paulus hier den Schwerpunkt auf das Leben in der Gemeinde. Wir werden jetzt die einzelnen Aspekte einmal durchgehen und dabei sehen, was Paulus im Hinterkopf hat, als er diese Aufforderung geschrieben hat. Schau mal in Vers 25, Kapitel 4, Vers 25. Das ist die erste Aufforderung. Deshalb, da ihr die Lüge, oder man könnte auch sagen, Falschheit abgelegt habt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Warum? Denn wir sind Glieder voneinander. Diese Worte von Paulus hier sind sehr ähnlich mit den Worten des Propheten Sacharja. Und ich finde, da sieht man eine sehr gute Parallele. Ihr könnt das gerne mit aufschlagen. Sacharja 8, Kapitel 13 bis 16, Kapitel 8, die Verse 13 bis 16. Sacharja Kapitel 8. Ich lese die Verse 13 bis 16 einmal vor. Und es wird geschehen, wie ihr, Haus Juda und Haus Israel, das heißt ganz Israel, ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten. Und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände, denn so spricht der Herr der Herrscharen, wie ich euch Böses zu tun gedachte, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Herr der Herrscharen und ich es mich nicht gereuen ließ, so gedenke ich an diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Juda wieder Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Was wir hier sehen, ist eine Heilsankündigung für sowohl Juda als auch Israel, die eben zu der Zeit getrennt waren. Und nachdem Gott dieses Heil für die Juden oder für das ganze Haus Israel angekündigt hat, nachdem er diese Errettung aus der Gefangenschaft angekündigt hat, nachdem er jedem Einzelnen in gleicher Weise seine unverdiente Gnade erwiesen hat, spricht er folgende Worte, schau mal in Vers 16. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet die Wahrheit einer mit dem anderen. Kommt euch das bekannt vor? Das sind dieselben Worte wie in Epheser. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet die Wahrheit einer mit dem anderen, richtet der Wahrheit gemäß und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren und sinnt keiner auf das Unglück des anderen in euren Herzen und falschen Eid liebt nicht, denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Seht ihr die Parallele zu Paulus, seinem Gedankengang? Ich will euch das mal erklären. Hier ist eine Nation, die wurde von Gott begnadigt. Und weil sie von Gott begnadigt wurden, sollen sie Wahrheit einer mit dem anderen reden. Alles andere hasst der Herr. Deshalb, weil Gott euch gnädig war, sowohl Jude als auch Nicht-Jude, weil ihr wiedergeboren seid, weil euer alter Mensch gestorben ist und ihr neues Leben von Gott bekommen habt. Martin, du, Willi, Peter, Lena, ihr seid in gleicher Weise von Gott begnadigt worden. Und deshalb sollt ihr die Falschheit ablegen und Wahrheit miteinander reden, weil ihr von ein und demselben Gott begnadigt seid, weil Gott euch mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, weil ihr nun als ehemalige Feinde Gottes in Christus zu einer lebendigen Versammlung gehört. Deshalb, die Falschheit ablegend, so wäre es besser übersetzt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Warum? Denn wir sind Glieder miteinander. Die Logik von Paulus hier ist so simpel, genauso wie damals bei Sacharja eine Nation begnadigt wurde und deshalb Wahrheit miteinander reden sollen wir als Gläubige, weil wir von Gott begnadigt worden sind, Wahrheit miteinander reden, weil wir in einem Leib vereint sind. Mit eigenen Worten, wie, es tut mir leid für den Ausdruck, dumm wäre es, wenn mein linker Fuß meinen rechten Fuß anlügen würde. Wie dumm wäre es, als Nation, die von Gott begnadigt wurde, jetzt gegen Gott zu kämpfen, indem wir uns selbst durch Falschheit zerstören. Damit machen wir das Werk Gottes zunichte. So etwas geht gar nicht. Es führt zu einem bitteren Ende. Das Ende davon ist Entzweiung. Es greift die Einheit an, die Gott gewirkt hat. Es beleidigt die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Jesus gebraucht dieselbe Logik, als ihm vorgeworfen wurde, dass er Dämonen durch den Satan austreibt. Und da sagt er folgende Worte in Markus Kapitel 3, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, Aber da ist dieselbe Logik. Da spricht Jesus, wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, das heißt in sich selbst gespalten, so kann jenes Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, so wird jenes Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufsteht und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern hat ein Ende. Ein Haus voller Lügen und Intrigen wird untergehen. Wir aber, als Kinder Gottes, die wir von ein und demselben Gott in die himmlische Familie adoptiert wurden, wir sollen Wahrheit miteinander reden, da wir von Gott vereint wurden. Was für ein Impact, oder? Was für eine knallharte Aufforderung. Aber das steckt dahinter. Deswegen sagte ich, es ist eine Arbeitspredigt. Dann die zweite Aufforderung. Schau mal in Vers 26 bis 27. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wir haben hier in diesen Worten drei Aufforderungen. Zürnt, aber sündigt nicht, so kann man es auch übersetzen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, noch gebt dem Teufel Raum. Wie hängen diese Aussagen miteinander zusammen? Und wie komme ich darauf, dass das eine so immens wichtige Aufforderung für die Einheit der Gemeinde ist? Nun, Paulus ist sich im Klaren, dass wir Zorn erleben können. Das ist gar keine Frage. Und das ist auch erstmal nichts Besonderes, sage ich jetzt mit Vorsicht. Jeder von uns erlebt Zorn. Wir Menschen erleben Zorn bei Ungerechtigkeit. Wenn man uns schlecht behandelt, wenn man uns schadet oder wenn wir meinen, dass jemand falsch behandelt wird. Und sicher hast du auch Bereiche in deinem Leben, wo du zornig bist. Wo du zornig wirst, vielleicht über deine Kinder, über deinen Ehepartner. Vielleicht bist du zornig darüber, wie die Dinge hier in der Gemeinde gelebt werden. Die Musik, das Abendmahl, das ständige Erwähnen der Erwählung. Es kann alles sein, weshalb du zornig bist. Das kann sein. Paulus weiß, dass wir Menschen Zorn erleben. Aber er weiß auch, dass der Zorn des Menschen getrübt ist von Sünde. In Jakobus 1, Vers 20 lesen wir, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Unser Zorn wirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Unser Zorn ist kein vollkommener Zorn. Unser Zorn ist getrübt von der Sünde. Unser Zorn endet meist in Bitterkeit, Streit und Entzweiung. Und deshalb sagt Paulus hier, zürnt, aber sündigt nicht. Und er gibt uns auch gleich den Hinweis, wie wir uns nicht versündigen. Und er sagt, und die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. König David hat sehr ähnliche Worte gesprochen, als die Menschen seine Ehre zerstören wollten. In Psalm 4, müsst ihr auch nicht unbedingt voraufschlagen, lesen wir folgende Worte. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Das heißt, Paulus innerhalb von seinem eigenen Volk erlebt, dass seine Mitbürger seine Ehre schänden. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Da ist Ungerechtigkeit. Vers 4, erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Und jetzt Achtung, er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Das sind sehr ähnliche Worte, die Paulus hier gebraucht. Selbst in dieser bitteren Stunde, wo David von seinen eigenen Leuten verachtet wurde, spricht er diese Worte. Er zittert und sündigt nicht. Zürnt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Wenn du zornig bist, sündige nicht. Geh in dein Kämmerlein, denk nach in deinem Herzen und sei still. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Mit anderen Worten, es ist normal, dass du Zorn empfindest. Wenn dir etwas nicht in den Kram passt, wenn du Ungerechtigkeit siehst, wenn du meinst, jemand behandelt dich schlecht. Natürlich gibt es auch Zorn, der absolut ungerechtfertigt ist, wo das nicht richtig ist. Aber wenn du meinst, dass es gerade gerechtfertigt ist und du Zorn empfindest, das ist normal. Aber lass dich nicht von diesem Zorn beherrschen. Ja, lass die Sonne nicht einmal untergehen über diesen Zorn. Und im selben Atemzug sagt er, und das ist jetzt interessant, noch sollst du dem Teufel Raum geben. Das hängt miteinander zusammen. Das wird jetzt hier richtig spannend. Was hat dein Zorn damit zu tun, ob du dem Teufel Raum gibst? Was hat dein Zorn damit zu tun, ob du dem Teufel Raum gibst? Und ich will euch das mal erklären. Ich finde das faszinierend. Wir haben in Epheser 3 ja bereits gelernt, dass die Gemeinde, wir, die vielfältige Weisheit Gottes vor den Gewalten und Fürstentümern, das heißt vor der Himmelswelt, verkündigen. Mit anderen Worten, die Gemeinde Gottes verkündigt jeden Sonntagmorgen, wenn du die Tür, hoffentlich mit einer Bibel in der Hand, verlässt, die Straßen befüllst, während andere ihre Brötchen holen, den mächtigen Sieg Gottes über Tod und Sünde. Und der Teufel ist mehr als alles andere daran interessiert, diesen Sieg zu schmälern. Nun, wie schafft der Teufel das? Wie schafft der Teufel das, diesen Sieg Christi zu schmälern, indem er die Einheit der Gemeinde angreift? Wie greift er die Einheit der Gemeinde an? Paulus sagt es uns hier in diesem Text. Wir können diese Aussage nämlich einfach im Umkehrschluss betrachten. Der Teufel kann die Einheit der Gemeinde durch zornige Gemeindemitglieder angreifen. Dreht die Aussage einfach mal um. Wenn ich zornig bin und die Sonne untergehen lasse und ich bin am nächsten Tag immer noch zornig, dann lässt du dem Teufel Raum. Und was ist das Ziel des Teufels? Das Ziel des Teufels ist es, den Sieg Christi zu schmälern. Und er greift die Einheit der Gemeinde an. Wie, fragst du dich vielleicht? Weil der Teufel diesen Zorn ausnutzen wird, um dich zur Sünde zu verleiten. Weil du am Ende meinst, Gottes Platz einzunehmen und selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Und mit diesem Zorn in deinem Herzen bist du am Ende eine tickende Zeitbombe und lässt diesen Zorn allen Menschen spüren oder lässt diesen Zorn sogar an Menschen in der Gemeinde raus, die von demselben Vater im Himmel adoptiert wurden wie du. Das ist das, was Paulus hier damit aussagen möchte, dass wir keinen Raum dem Teufel lassen sollen. Das schadet der Einheit der Gemeinde. Zorn in der Gemeinde ist Gift für die von Gott gewirkte Einheit. Zorn in der Gemeinde ist Gift für deine Seele. Und wenn ihr den ganzen Text lest, vielleicht habe ich euch noch nicht ganz überzeugt, aber wenn ihr dann einmal Vers 31 lest, ja, schaut da einmal rein. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Stattdessen sagt er, und deswegen beziehe ich das auch auf die Gemeinde, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend. Und deswegen, Paulus meint mit diesem Zorn in der Gemeinde, dass wir damit dem Teufel Raum lassen. Das bezieht er auf die Gemeinde. Das macht der Kontext sehr gut deutlich. Ja, vor allem, wenn man diese fünf Bereiche betrachtet. Dann schau mal Vers 28, die dritte Aufforderung. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das, was Paulus hier jetzt macht, ist, dass er das achte Gebot nimmt, 2. Mose 20, Vers 15, du sollst nicht stehlen, und einfach ins Positive verändert. Wenn ich nicht stehlen soll, was soll ich stattdessen machen, damit ich nicht stehlen brauche? Arbeiten gehen. Ganz einfach. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite. Und indem ich das tue, werde ich meinem Nächsten damit dienen können. Nun, auch hier lohnt es sich einmal, sich die Frage zu stellen, meint Paulus das hier wirklich auf das Leben in der Gemeinde in erster Linie? Ja, meint er. Weil wenn ihr den alttestamentlichen Kontext von den 10 Geboten anschaut, dann wird das sehr gut deutlich. Das Volk Israel, ich erkläre euch jetzt mal den Kontext, das Volk Israel war 400 Jahre in ägyptischer Sklaverei. Das ist der Kontext. 400 Jahre in ägyptischer Sklaverei, was kannten sie als Nation Gottes? Sie kannten Götzendienst, Hurerei, Ungerechtigkeit, Mord, leicht verdientes Geld durch eine gottlose Form der Sklaverei. Das kannten sie. Jetzt wird das Volk Israel als Nation aber durch Gottes starke Hand befreit und sie sind plötzlich eine selbstständige Nation. Nach welchem Gesetz leben sie denn jetzt? Und in diesem Kontext kommen die 10 Gebote, in diesem Kontext kommt das Gesetz Gottes, welches völlig entgegengesetzt dem willkürlichen Gesetz der Nation, in dem Fall der Ägypter, steht. Das Gesetz Gottes regelt an dieser Stelle das Leben eines befreiten Israeliten, Achtung, innerhalb seines eigenen Volkes. Und es war die Richtschnur für ein funktionierendes Leben einer begnadigten Nation. Und in diesem Kontext kommt das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Das heißt, es ist in erster Linie ein Gebot für das Volk Gottes. Paulus nimmt also das 8. Gebot und erklärt, wie wir jetzt im Neuen Testament als erlöste Nation, so wie Israel damals, als Familie Gottes nach seinem Willen leben können und sollen. Und so sehen wir auch hier wieder, dass der Fokus von Paulus das Leben innerhalb der Gemeinde ist, indem wir nicht mehr stehlen, sondern arbeiten, damit wir anderen mit dem, was wir erwirtschaftet haben, dienen können. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht denken, naja, als ob ich Probleme damit habe zu stehlen. Das dachte ich zumindest in der Vorbereitung. Aber ich möchte jetzt mal tiefer graben. Arbeitest du auch? Achte mal auf den Vers. Schau mal genau hin. Vers 28. Arbeitest du auch, damit du dem Bedürftigen etwas zu geben hast? Boah, das ist ein Standard. Arbeiten, damit du anderen dienen kannst? Ist das deine Gesinnung? Ist das deine Einstellung? Arbeiten, damit du Gott durch deine Freigebigkeit verherrlichen kannst? Arbeiten, damit du Gott das zurückgeben kannst, was er dir als Verwalter gegeben hat? Das ist auf einmal ein ganz anderer Standard. Wenn du einzig und allein dafür arbeitest, dass du dein Hobby finanzieren kannst, deinen Urlaub, deinen Lifestyle, dann will ich dir Mut machen, deine Einstellung zu ändern. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich meinte jetzt nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Ich meinte jetzt, wenn das deine einzige Motivation ist, dann ist das schlecht. Weil Paulus hebt den Standard hier dahin, dass er sagt, arbeiten, damit du anderen etwas zu geben hast. Das ist Nächstenliebe. Lieber Bruder, dein Geld gehört nicht dir. Paulus, seine Worte sind hier unmissverständlich. Du sollst arbeiten, damit du in der Lage bist, anderen damit zu dienen. Das ist der neue Lebenswandel als Kind Gottes in der Gemeinde. Die 4. Aufforderung, schau mal in Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Wie erklären wir das? Paulus hat bereits in Epheser 2 erklärt, dass wir als Gläubige in Christus vereint sind, dass wir wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn. In Epheser 4, Vers 15 sagt er deshalb, sondern die Wahrheit festhaltend, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und was wir hier sehen ist, in Paulus seinem Gedankengang, dass das Wachstum hin zu Christus ein Gemeinschaftsprojekt ist. Geistliches Wachstum ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn Paulus also von faulen Wörtern redet und auf der anderen Seite von Wörtern, die zur notwendigen Erbauung dienen und somit den Hörenden Gnade darreicht, heißt es wiederum, dass die faulen Wörter der notwendigen Erbauung, was die guten Wörter bewirken, komplett entgegengesetzt sind und sogar daran hindern, hin zu Christus zu wachsen. Du kannst mit deinen Worten also entweder dazu beitragen, dass andere am Wachstum zu Christus gehindert sind, indem du beispielsweise immer nur darüber redest, wie schlecht alles ist, indem du immer nur über irgendwelche Serien oder Filme redest, indem du immer nur über Klatsch und Tratsch redest. Oder du kannst auf der anderen Seite mit deinen Worten dazu beitragen, dass dein Nächster in der Gemeinde durch deine Worte Gnade empfängt, indem er Christus ähnlicher wird, indem er hin zu Christus wächst. Dazu musst du kein Ältester sein. Das heißt, Einheit praktisch in der Gemeinde achtet darauf, was sie redet und wie sie redet. Damit wir gemeinsam Christus ähnlicher werden und seine Gnade sichtbar wird. Boah, das ist ein Standard. Das ist Gottes Standard für seine Gemeinde. Und jetzt schau mal in Vers 29, jetzt wird's richtig spannend. Also, wenn ich bisher eure Aufmerksamkeit nicht hatte, dann jetzt, hoffentlich. Weil jetzt wird's richtig spannend. Die fünfte Aufforderung, Epheser 4, Vers 30, ist nämlich: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Sicher hast du dir schon mal die Frage gestellt, ich bin mir ganz sicher, dass du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie man denn den Heiligen Geist Gottes betrüben kann und was das überhaupt bedeutet. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, es gibt auch noch einen anderen Vers in 1. Thessalonicher, meine ich, 5, wo die Aufforderung auch ist, aber das ist ein komplett anderer Kontext und eine andere Bedeutung. Hier, in unserem Kontext, möchte ich euch das mal erklären, anhand von dem Gedankengang von Paulus. Wir haben ja bereits in Epheser 1 gelernt, dass die ganze Dreieinheit Gottes an der Rettungsaktion an ein und derselben Masse an Sündern beteiligt ist. Gott erwählt eine Braut, Christus bezahlt den Brautpreis für diese Braut durch sein Blut und der Geist sammelt diese Braut, indem er uns mit uns versiegelt ist und als Unterpfand bis zur Erlösung dient. Das heißt praktisch, der Heilige Geist ist derjenige, der dieses wunderbare Erlösungswerk von vor 2000 Jahren auf einzelne Sünder anwendet, indem er sie von Sünde überführt, sie zum Thron der Gnade führt und zur Gemeinde Gottes hinzutut. Einverstanden? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Deswegen spricht Paulus in Epheser 4, Vers 3 ja auch davon, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen, weil der Heilige Geist dieses Werk in uns vollbracht hat, angewendet hat. Falls ihr das näher untersuchen wollt, Johannes 3. Johannes 3 erklärt genau, wie das funktioniert. Ja, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, weil der Heilige Geist das in uns anwendet. Nun, was passiert, wenn wir als neugeborene Kinder Gottes, die mit ein und demselben Geist versiegelt sind, anfangen, nicht so zu leben, wie wir es in den ersten vier Aufforderungen eben gesehen haben? Was passiert dann? Wir betrüben den Heiligen Geist, der diese Einheit überhaupt erst gewirkt hat. Lügen, Lästerei, Intrigen in der Gemeinde oder dem Teufel Raum geben, indem wir zornig und bitter sind, andere bestehlen und nicht freigebig sein, nur Worte reden, die uns daran hindern, hin zu Christus zu wachsen. Wenn wir diese Dinge nicht berücksichtigen, damit betrüben wir den Heiligen Geist, weil wir nicht die Einheit ausleben, die er in uns vollbracht hat. Das bedeutet es, den Heiligen Geist zu betrüben. Und ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig. Und deshalb rede ich auch, ich glaube, ich rede heute mit so einem Ernst, oder? Habe ich so ein bisschen den Eindruck gerade. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde nicht zulassen, dass wir bitter werden. Schlecht übereinander reden, lästern, lügen, einander beklauen, egoistisch leben. All das, was Paulus bis hier jetzt beschrieben hat. So ein Lebenswandel betrübt den Heiligen Geist. Es macht ihn zutiefst traurig, weil es das wunderbare Erlösungswerk Gottes und die Einheit des Geistes angreift. Und hierhinter, ich hoffe, ich werde euch jetzt nicht ganz so überfordern, aber hierhinter steckt eine wirklich, wirklich ernstzunehmende Warnung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal realisiert habt. Wir wissen, und das möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal klar betonen, falls uns jemand zuhört, der das nicht weiß, wir wissen natürlich, dass wir unser Heil nicht verlieren können. Das bedeutet es nicht, den Heiligen Geist zu betrüben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir haben ihn als Verlobungsring bekommen und wir wissen, dass eine Hochzeit stattfinden wird. Gott hat sich nicht geirrt, als er uns zum Leben erweckt hat. Er hat sich nicht getäuscht, er macht keine Fehler. Also wir wissen, dass wir unser Heil nicht verlieren können. Wir wissen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und dennoch ist es möglich, den Geist als Gemeinde durch eine Gottlosigkeit so zu betrüben, dass es Konsequenzen mit sich bringt. Diese Möglichkeit gibt's. Die sehen wir in der Bibel. Ich möchte jetzt hier nur einmal kurz Ananias und Sapphira erwähnen. Sie waren Kinder Gottes und wir werden sie im Himmel wiedersehen. Keine Frage. Als die ersten Christen ihre Felder verkauft haben, um die Gemeinde zu unterstützen, da dachte Ananias, es wäre schlau, dasselbe zu tun, aber etwas Geld für sich beiseite zu schaffen. Und dann lesen wir folgende Worte, Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Achtung, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast. Und das Ende von dieser Geschichte ist, dass Ananias und Sapphira, als sie die Einheit der Gemeinde durch ihre Lügen gefährdet haben, beide gestorben sind. Autsch. Oder noch ein weiteres Beispiel, die 7-Cent-Schreiben. Das ist jetzt schon etwas näher an uns heran. Ja, bei Ananias und Sapphira könnte man noch argumentieren und sagen, ja, die Apostelgeschichte ist deskriptiv, es ist nur eine Erzählung und man kann sagen, das ist ein Präzedenzfall und das passiert heute nicht mehr. Könnte man alles argumentieren. Es geht mir jetzt auch nur ums Prinzip. Bei den 7-Cent-Schreiben ist das schon etwas näher an uns heran. Ja, ungefähr 90 nach Christus. Und man liest folgende Aufforderung und Warnung an die Gemeinde in Ephesus circa 30 Jahre nach dem Epheserbrief, was wir jetzt hier vor uns haben. Also circa 96 nach Christus. Da lesen wir folgende Worte in Offenbarung 2, Vers 4, nachdem Jesus selbst das Arbeitszeugnis, so nenne ich das immer, gegeben hat über die Gemeinde, also es sind Worte von Jesus höchstpersönlich, sagt er erstmal, was gut war, was ihr gut gemacht habt und dann aber auch, was schlecht ist und wovon ihr euch umkehren sollt. Und da lesen wir folgende Worte, Offenbarung 2, Vers 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und wenn ihr Offenbarung 1 mit dazu nehmt, dann versteht ihr, dass den Leuchter von der Stelle wegrücken heißt, dass die Gemeinde weg ist, nicht mehr existiert. Das bedeutet das im Kontext. Und was wir daraus sehen ist, bei Gott geht es mehr als nur um unser Heil als Individuum. Es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass die Gemeinde Gottes, die in Ortsgemeinden besteht, den Sieg Gottes vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt verkündigt. Und eine Gemeinde, die Gott mehr Unehre bringt als Ehre durch Lügen, durch Bitterkeit, durch Zorn, durch schlechte Worte, wird weggerückt. Und das bedeutet tatsächlich, dass so eine Ortsgemeinde nicht existieren kann. Das bedeutet es, den Heiligen Geist zu betrüben. Den Heiligen Geist zu betrüben, der uns überhaupt erst zu einer Einheit gemacht hat, trägt Konsequenzen mit sich, wie auch immer sie aussehen mögen. Ich habe jetzt zwei Extrembeispiele gebracht. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz zu erschüttert. Aber da steckt eine ernste Warnung hinter. Und deshalb warnt Paulus davor und gibt uns Anweisungen, wie wir als erlöste Kinder Gottes leben sollen. Und deshalb fasst er dann zusammen in Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. In der Gemeinde gibt es keinen Platz für Bulldozer. Es gibt keinen Platz für Ego-Christen. Das Wort ist mir eingefallen, während ich mein Skript geschrieben habe. Das ist eigentlich ein cooles Wort. Es gibt keinen Platz für Ego-Christen. Es gibt keinen Platz für Lästermäuler. Das sind harte Worte, aber das ist unsere Verantwortung als Kinder Gottes. Alles andere betrübt den Heiligen Geist. Die Gemeinde Gottes repräsentiert den Sieg Gottes, den Sieg Jesu Christi über Sünde, Tod und Teufel. Und du bist aktiv dazu aufgefordert, all diese Dinge abzulegen. Das bedeutet Kampf. Töte die Sünde, bevor sie dich tötet, ist ein Spruch, den John Owen geprägt hat, ein Puritaner. Und er hat recht mit dieser Aussage. Die Sünde gebiert den Tod, sagt Jakobus. Deshalb sollen wir ablegen. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Wir haben einen Auftrag hier auf der Erde und unseren Gott und Vater im Himmel mit unseren Leibern zu verherrlichen. Und das Volk Israel hat genau diese Dinge nicht bekämpft. Obwohl sie durch so eine starke Hand befreit wurden, liest man in 1. Korinther 10, ihr könnt das gerne aufschlagen, folgende Worte. Und das sind sehr strenge Worte. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 10, ich lese die einmal vor. Denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Das heißt, alle gehörten zum Volk Israel dazu. Hey, super! Aber was lesen wir dann weiter? Vers 5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir als Gemeinde nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu trinken und zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Das Volk Israel ist ein warnendes Beispiel dafür, wie wir als Volk Gottes nicht leben sollen. Wir sollen Bitterkeit, Murren, jeglicher Art, Zorn, Wut, Geschrei, Lästerung, Bosheit, weg damit! Und ihr Lieben, das ist keine Gesetzlichkeit. Hier habe ich jetzt das im Skript. Das ist, vergesst bitte nicht, dass es in den 16 anderen Predigten um Gnade ging. Es ging um, wir kommen von der Gnade und schauen jetzt, was diese Gnade in unserem Leben, in der Gemeinde anrichtet. Das ist Gottes Auftrag für seine erlöste Versammlung, weil es nicht um dein Heil geht. Es geht nicht nur um dein Heil. Ich wiederhole es nochmal, es geht in der Errettung nicht nur um dich. Es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass Gott seinen Sieg auf der Welt durch die Einheit der Gemeinde verkündigt. Deshalb nennt Paulus nun Eigenschaften, die diese von Gott gewirkte Einheit sichtbar werden lassen. Schau mal Vers 32, Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander, das heißt, er redet hier an die Gemeinde, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Weil Gott dir gegenüber gütig oder gnädig war, kann man es auch übersetzen, sollst du zu deinen Geschwistern gütig sein. Ihr seid begnadigt durch ein und denselben Gott. Welches Vergehen dieser Welt könnte so hoch sein, dass du deinem Bruder gegenüber nicht gütig sein kannst, während der Vater im Himmel demselben Bruder gütig gewesen ist. Es gibt keins. Es gibt keins. Genauso sollst du mitleidig sein und einander vergebend, genauso wie Gott uns in Christus vergeben hat, obwohl wir seinen ewigen und gerechten Zorn verdient haben. Keine Sünde der Welt kann so hoch sein, dass sie dir das Recht gibt, anderen aus der Gemeinde nicht zu vergeben, während Gott dir und deinem Bruder in gleicher Weise vergeben hat. Es gibt keins. Das ist der Maßstab Gottes für die Einheit der Gemeinde. So sieht Einheit praktisch in der Gemeinde aus. Auf diese Weise sollen wir Nachahmer Gottes sein. Paulus schreibt in Kapitel 5, Vers 1 und 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und man kann diese Worte auch richtigerweise folgendermaßen übersetzen, indem man sagt, und so sollt ihr Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder und in Liebe wandeln. Diese Worte fassen also perfekt zusammen, was Paulus darüber gesagt hat, wie wir in der Gemeinde wandeln sollen. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, sollen wir lieben. Weil Gott uns barmherzig gewesen ist, sollen wir barmherzig sein und nicht zornig. Weil Gott uns Gnade erwiesen hat, sollen wir gütig sein. Weil Gott uns vereint hat, sollen wir in Wahrheit leben. Weil Christus uns geliebt und sich selbst für uns als Opfer hingegeben hat, sollen wir einander in Liebe wandeln und uns selbst in Liebe aufopfern. So sollen wir Nachahmer Gottes sein. Gottes Gnade ist der größte Ansporn für ein Leben in Einheit in der Gemeinde. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich möchte diese Worte jetzt direkt an dich wenden. Wenn du Kind Gottes bist, natürlich. Wenn du hier zuhörst und kein Kind Gottes bist, dann hast du keinen Teil an dieser Gemeinde. Dann gilt für dich die Aufforderung, tu Buße und glaub an Jesus. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann möchte ich jetzt zu dir sprechen. Gott hat dich mit seiner errettenden Liebe geliebt, als du noch nicht einmal auf dieser Welt warst. Er hat dich erwählt zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Er hat dich dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Kannst du Gott lieben, aber deine Geschwister in der Gemeinde verachten, die von demselben Vater begnadigt wurden? Jesus hat dich mit seiner errettenden Liebe geliebt, als er am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat, als du noch nicht gelebt hast. Noch viel schlimmer, als du noch sein Feind warst, lesen wir in Römer 5. Denkst du nicht auch, dass das ein Ansporn sein sollte, deine Geschwister hier in der Gemeinde so zu lieben, die durch dasselbe Blut reingewaschen wurden? Denkst du nicht auch, dass das der Ansporn ist, deinen Geschwistern hier in der Gemeinde bedingungslos zu vergeben, genauso wie Christus dir und ihnen bedingungslos vergeben hat? Der Heilige Geist hat dich mit Ausharren gezogen. Predigt um Predigt hat er an deinem Herzen gewirkt, hat dich geleitet, hat dich mit Langmut überführt, bis du nicht anders konntest, als deine Hoffnung auf Jesus zu werfen. Er hat sich selbst als Unterpfand gegeben, damit du bis zur Wiederkunft Jesu im Glauben bewahrt bleibst. Er hat sich selbst als Verlobungsring gegeben, damit du Sicherheit auf die himmlische Hochzeit hast. Denkst du nicht auch, dass das der Ansporn ist, um mit derselben Langmut und Liebe deinen Geschwistern zu begegnen, die genauso mit Christus verheiratet sein werden? Die genauso an der himmlischen Hochzeit teilhaben? Ihr Lieben, wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, wir sind ein Orchester aus den unterschiedlichsten Leuten. Und wir haben einen edlen Auftrag. Wir haben den Auftrag, ein Wohlklang in dieser Welt zu sein, durch Einheit, durch Liebe, indem wir Nachahmer des dreieinen Gottes sind. So sollt ihr Nachahmer Gottes sein. Das ist unser Auftrag, indem wir in Einheit wandeln. Und dieser Wandel soll von derselben Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung geprägt sein, wie Gott uns barmherzig, gnädig und liebevoll gewesen ist. Und so sind wir ein Symphonieorchester, ein zusammenklingender Orchester, wo die Menschen nicht anders können, als zuzuhören und zu staunen. Einheit praktisch in der Gemeinde. Das ist Paulus seine Aufforderung hier in diesem Text. So sollen wir als Kinder Gottes leben. Amen. Wir singen jetzt das Lied, wie heißt es? Wir sind das Haus.